Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Kinder malen gerne. Bei uns zu Hause wird täglich Papier zu kleinen Kunstwerken. Wichtig ist dabei, dass es bunt und anschaulich wird. So ist es öfteren auch ein wunderschöner Regenbogen, das Motiv. Ein Regenbogen, der die Szenerie überstrahlt. Auch von den meisten Erwachsenen weiß ich, dass sie den Regenbogen mit besonderer Freude betrachten. Sicherlich liegt es auch an seinen bunt strahlenden Farben, die das gesamte Farbspektrum in sich tragen und durch das Grau des Regenwetters brechen und dabei die nahende Sonne ankündigen. Zuerst ganz zaghaft einzelne Sonnenstrahlen, die auf Regentropfen treffen, und nach entfaltet sich der ganze Bogen über den Horizont. Manchmal sogar mehrfach hintereinander. Ein so einfach erklärtes, aber umso wirkungsvolleres Naturschauspiel. Dieses ursprüngliche und auf der ganzen Welt gleiche Empfinden und Erleben macht den Regenbogen zu einem der wenigen globalen Symbole auf unserer Welt. Egal welcher Ort, egal welche Zeit, der Regenbogen bereitet Freude, zeigt an, dass nach dem notwendigen Regen die notwendige Sonne durchbricht. Beides notwendig für das Leben auf unserer Erde. Und so passt es auch, dass der Regenbogen neben der Taube zu dem Friedenssymbol geworden ist. Ihnen wird jetzt sicherlich noch ein weiteres Bild aufgehen, wie Noah nach dem Ende der Sintflut mit seiner Familie aus der Arche steigt und den allerersten Regenbogen erblickt. Aus den Kapiteln 8 und 9 des ersten Buches Mose lese ich den Text für heute. Noah ging heraus aus der Arche mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Amen. Dramatik pur. Da gibt es scheinbar nur den einen Ausweg, dass die Schöpfung nochmal auf Null gesetzt wird. Wie beim Computer einmal Reset-Knopf gedrückt und schon funktioniert wieder alles. Doch Pustekuchen, alles ist beim Alten geblieben. Nichts hat sich geändert. Die Welt nach der Sintflut ist die Welt vor der Sintflut. Gott muss erkennen, dass sich nichts geändert hat. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist eben böse von Jugend auf. Da hilft auch keine Sintflut, aus der nur die Guten hervorgehen. Ja, Gott muss erkennen. Wie kann das sein? Ist Gott nicht Gott, der das hätte voraussehen müssen? Nein, das hätte er nicht. Er konnte es nicht voraussehen, denn er hat sich mit seiner Schöpfung nicht irgendein Instrument wie einen Computer geschaffen. Einen Computer, den kann ich nach meinen Wünschen und Bedürfnissen zusammenbauen. Festplatte, Arbeitsspeicher, Rechenleistung, alles kann ich anpassen und zusammenstellen. Und wenn nötig, kann ich meinen Computer mit anderen vernetzen. Ich kann Zusatzgeräte anschließen, wie einen Drucker oder Scanner und. Das kann ich so lange tun, bis der Computer passgenau für meine Ansprüche eingerichtet ist. Und dann teile ich ihm dazu in Form von Programmen, Schritt für Schritt, Befehl für Befehl, mit, was er tun soll, wie er arbeiten soll. Und wenn das dann doch mal schief geht, wenn der Computer abstürzt und gar nichts mehr will, dann drücke ich den Reset-Knopf, der Bildschirm flackert und alles beginnt von vorne. Ich kann ihn wieder benutzen. Alles auf Anfang. Los geht's. Nein, so ist Gottes Schöpfung nicht. Kein dummer Computer, der Befehle entgegennimmt und ausführt. Gott hat sich mit seiner Schöpfung ein gleichwertiges Gegenüber geschaffen. Ein Gegenüber, das frei in seinem Denken und frei in seinem Handeln ist. Deshalb konnte Gott nicht voraussehen, wie sich seine Schöpfung entwickeln wird. Er musste das schmerzlich erkennen, erfahren, dass das Böse Bestandteil seiner Schöpfung ist und sich eben nicht durch einen Reset ausmerzen lässt. Was nun? Was tun? Nach bestem Ermessen und mit besten Zielen ziehe ich meine Kinder groß. Aber dann sind sie, oh Schreck, dann sind sie eigenständige Wesen, die ihre Gedanken und ihre Gefühle haben, die ihren Weg finden möchten und irgendwann nicht mehr einfach so das tun, was ich ihnen sage, nicht einfach so auf das hören, was ich von ihnen möchte. Ich kann meinen Kindern beiseite stehen, ja, ich kann sie zu leiten versuchen und ich kann für sie da sein. Ich kann versuchen, ihnen ein Vorbild zu sein, aber ich kann ihnen keinen Weg aufzwingen. Gewalt ist keine Erziehungsmaßnahme, Gewalt ist ein Zeichen von Überfordertsein. So ging es Gott, das musste Gott reumütig erkennen. Nicht umsonst bemühen wir ja immer wieder das Verhältnis Gott zum Mensch mit dem Bild Vater oder Mutter zum Kind. Um in diesem Bild zu bleiben, Gott war mit uns Menschen überfordert. Und er musste schließlich erkennen, dass Gewalt keine Lösung darstellt. Er musste wie jede Mutter, wie jeder Vater erkennen, dass er uns raten kann, dass er uns Hilfe anbieten kann, dass er für uns da sein kann. Gleichzeitig musste er aber einsehen, dass wir all diese Angebote ausschlagen können und uns von ihm abwenden können. Ja, dass wir uns sogar von ihm lossagen können. Das können wir. Das können wir sogar wider jede bessere Einsicht. wie ein bockiges Kind, wie ein rebellierendes Pubertier, wie der verlorene Sohn, der sich von seinem Elternhaus lossagt und in die Welt flieht. Das alles können wir tun. Und das tun wir ja auch in mehr oder weniger hohem Grade. Jetzt hätte Gott es hierbei ja belassen können, nach dem Motto, naja, ein bisschen Schwund ist halt immer. Dann erfreue ich mich eben an denen, an den wenigen, die sich zu mir halten. So ist Gott aber nicht. Die Sintflut zeigt uns, wie wenig Gott dies ertragen kann, wie sehr ihn dies in Rage bringt. Ich kann mir das gut vorstellen, wie Gott da mit geballten Fäusten sitzt und auf seine Schöpfung sieht. Eine Schöpfung, in der die Kräfte gegeneinander stehen, im Kampf um Rohstoffe, um Land, um Arbeit, Wohlstand und so weiter. Eine Schöpfung, die sich selbst zu zerstören droht. Und Gott steht mit geballten Fäusten da und muss an sich halten, würde am liebsten einmal dreinschlagen. Aber was bringt's denn? Nichts, das musste Gott ja bereits einmal erkennen. Es bringt nichts, wenn er dreinschlägt. Eine mit Gewalt aufgedrückte Erkenntnis bedeutet eben keine Einsicht. Die Einsicht, die muss aus uns selbst kommen. Sie muss in uns wachsen, indem wir uns umsehen, indem wir nicht nur auf uns schauen, indem wir den Blick auf unsere Mitmenschen und unsere Mitgeschöpfe richten. Indem wir erkennen, wohin unser Weiter-so führt. Diese Einsicht braucht aber auch eine Grundlage. Sie wächst ja nicht einfach so. Sie kann nicht alleine aus uns wachsen, sie muss zuvor gesät sein, in uns angelegt sein. Und das ist alles, was Gott tun kann. Er hat uns seine Gebote gegeben, danach können wir uns richten. Er hat uns einen Verstand gegeben, damit können wir erkennen. Er hat sogar Jesus Christus in die Welt gestellt, damit haben wir ein Vorbild. Gott hat all das in uns angelegt, was wir brauchen, um in Frieden in und mit seiner Schöpfung zu leben und diese Schöpfung in Frieden zu bewahren. Und damit komme ich zurück zum Regenbogen. Der Regenbogen ist nach biblischem Zeugnis gar kein ursprünglicher Bestandteil der Schöpfung. Er ist ein nachträgliches Feature, wie man in der Computersprache sagt. Schöpfung 1.1 gewissermaßen. Eine neue Funktion, die Gott zunächst einmal für sich selbst eingebaut hat. Der Regenbogen hindert ihn nämlich daran, seinem Kummer, seinem Ärger, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Darüber, dass seine Schöpfung offensichtlich nicht so gut bleibt. Und siehe, es war alles gut. Dass sie offensichtlich nicht so gut bleibt, wie er sie in unsere Hände übergeben hat. Der Regenbogen erinnert Gott daran, dass er als Schöpfer trotz all dem eine ewige Verantwortung gegenüber seiner Schöpfung trägt. Die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpfung, zwischen Schöpfer und Schöpfung, zwischen Gott und Mensch, die mag enger oder lockerer, stärker oder schwächer sein. Sie mag sogar gestört sein, doch sie bleibt auf jeden Fall ewig bestehen. Das ist Gottes Versprechen. Das ist sein Bund mit uns. Der Regenbogen ist das Siegel dieses Bundes. Und so wird der Regenbogen zu einem echten, umfassenden Friedenssymbol. Nicht einfach ein schönes, buntes Symbol, das überall auf der Welt gleich empfunden werden kann. Nein, vielmehr umfassend, weil er Gott an seine Verantwortung gegenüber der gesamten Schöpfung mahnt. Nicht nur Noah und seine Familie, nicht nur die Juden, die Israeliten oder die Christen. Nein, nicht einmal nur die Menschheit alleine. Gottes Bund schließt uns Menschen und alles lebendige Tier bei uns auf ewig ein. Deshalb auch umfassend, nicht nur weil es die gesamte Schöpfung einbezieht, sondern auch weil dieser Bund bis in alle Ewigkeit reicht. Zum Friedenssymbol wird der Regenbogen schließlich auch deshalb, weil er Gott hindert, mit gewaltsamen Mitteln in seine Schöpfung dreinzuschlagen. Er hindert ihn daran, sein Experiment einfach abzubrechen, das aus dem Ruder zu laufen scheint. Zum Friedenssymbol wird der Regenbogen, weil er Gott zwingt, mit Fantasie und Kreativität seine Schöpfung als gleichwertiges Gegenüber zu erhalten und anzuerkennen. Mit all den Konsequenzen, die dies mit sich bringt, unserem eigenständigen Willen und Weg, der von Gottes Ziel abweichen kann, mit schmerzhaften Erfahrungen für Gott, aber auch für uns. Gott setzt sich den Regenbogen zum mahnenden Sinnbild vor Augen. Darin kommt die Schönheit, die Vielfalt, aber auch die Verletzlichkeit, die Brüchigkeit seiner Schöpfung zum Ausdruck. Dies hält sich Gott stets vor Augen, wenn er den Regenbogen anblickt. Für uns darf dasselbe gelten. Wir sind eingeladen, Gottes Blick einzunehmen. Die Schöpfung ist nicht perfekt, aber sie ist zum Perfekten bestimmt. Sie ist nicht perfekt, weil auch wir zum Beispiel nicht perfekt sind. Als Gottes Ebenbild sind aber auch wir zum Perfekten bestimmt. Wir sind in jedem unserer Augenblicke frei, Gottes Werk und Wille zu ignorieren, ja? Aber wir sind ebenso dazu geschaffen, in jedem Moment Gottes Werk und Wille zu erfüllen. Gott als Partner auf der einen Seite hat sich entschieden, uns die Hand darzureichen. Wir auf der anderen Seite haben noch keine einheitliche Haltung dazu gefunden. Der Regenbogen in seiner Flüchtigkeit zwischen Regen und Sonnenschein ist dann auch unser Mahnzeichen, feste Position einzunehmen, unser Mahnzeichen gegen Gewalt, gegen Zerstörung, Feindseligkeit, Ungerechtigkeit anzugehen und hoffentlich dann wie Noah in Gottes dargereichte Hand einzuschlagen. In diesem Sinne wird der von Gott eingesetzte Regenbogen zum ewigen Welt- und lebensumfassenden Friedenszeichen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.